Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Henseleit.
Mein Name ist Dieter Dünder und herzlich willkommen zu eurem Pflegecafé.
Wir sind eure Pflegesachverständigen aus Berlin und wir machen uns heute wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt, weil wir von unserem Lieblingsthema ambulanter Versorgungsform abweichen und einmal in die Kerbe gehen müssen.
Es ist also, ja, wir sind ein Fan von ambulanter Versorgung, aber es gibt leider auch Situationen, wo die ambulante Versorgung nicht mehr ausreicht. Und da gibt es ja zum Glück auch eine Variation sozusagen, wo man diese Menschen dann versorgen kann, nämlich die vollstationäre Pflege.
Viele von euch kennen es auch unter Pflegeheim, Heim,
Seniorenheim,
Endstation und so weiter. Man muss es ganz klar so sagen. Und also ich habe schon ein bisschen Respekt davor, was in den Kommentaren dann abgehen wird, weil wir natürlich auch wissen, dass viele nicht so schöne Erfahrungen machen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele tolle Einrichtungen, stationäre Einrichtungen, Pflegeheime, die gute Arbeit leisten, die gute Pflege machen, die auch personell gut aufgestellt sind und so weiter. Und wir wollen jetzt hier nicht von den Wallraff-Fällen sprechen.
Nein.
Oder von denen, die man in der Luft zerreißt, sondern wir müssen eine Lanze brechen für die stationäre Pflege. Wir werden natürlich darüber reden, wie wird das Ganze finanziert, was ist das eigentlich. Aber vornehmlich wollen wir natürlich auch darstellen, was in so einer Einrichtung passieren kann. Sehr häufig geistern so diese Sachen, ich muss mein Haus verkaufen, wenn ich da jetzt hingehe, weil ja, dann bin ich pleite und meine Kinder müssen bezahlen und Endstation und das Leben Ende und dann ist vorbei. Und viele haben dann eben Bilder aus irgendwelchen Reportagen im Kopf, wo der Weltuntergang herrscht. Nein.
Also ich kenne auch genug Menschen, die zwischenzeitlich in der vollstationären Versorgung waren und dann gesagt haben, okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und das funktioniert durchaus, wenn das Haus, die Wohnung noch existiert natürlich.
Ja, und ich darf da kurz einhaken. Also habe da selber auch Erfahrung gemacht. Sowohl Stiefoma als auch Stiefopa waren dann in ihrer dementiellen Endphase in stationären Einrichtungen. Und wir haben selber auch, kann ich nachher ein bisschen was dazu sagen, Heimwechsel vornehmen müssen, weil eben manche nicht so gut waren und manche dann dafür umso schöner.
Ja, genau. Aber jetzt gehen wir mal ins Paragraphen, ins Juristische. Es ist der Paragraph 43 Sozialgesetzbuch 11. Da ist es geregelt, wie die vollstationäre Pflege abläuft, finanziert und so weiter. Ab Pflegegrad 2 kann man in einer vollstationären Versorgung dann entsprechend Leistung von der Pflegeversicherung bekommen. Mit Pflegegrad 1 kann man auch schon einziehen, aber da gibt es lediglich nur die Pauschale von 131 Euro. Aber ab Pflegegrad 2 gibt es für die pflegebedingten Kosten, weil das müssen wir unterscheiden in der vollstationären Versorgung. Einmal die pflegebedingten Kosten und einmal die sogenannte Unterkunft und Verpflegung, sage ich gerne mal Hotelkosten zu. Zusätzlich gibt es noch Investitionskosten und eine Ausbildungsumlage. Das Geld, was die Pflegekasse bezuschusst, sind nur für die pflegebedingten Kosten. Und das staffelt sich dann. Bei Pflegegrad 2 sind es 805 Euro und bei Pflegegrad 5 2096 Euro. Nur die pflegebedingten Kosten.
Genau, wir packen euch natürlich wieder ein schönes Handout in die Beschreibung, sodass ihr euch diese ganzen Informationen, gerade was Zahlen angeht, könnt ihr euch ja jetzt nicht alles hier merken, könnt auch mitschreiben, aber dass ihr das zur Hand habt und nochmal nachlesen könnt.
Wir haben früher die Situation gehabt, dass je höher die Pflegestufe damals war, desto höher war der Eigenanteil. Und es hat dann dafür gesorgt, dass die Menschen sich das nicht leisten konnten oder bei einem Paar, ja, okay, du kannst dir das leisten, ich nicht. Also das war finanziell ein Desaster. Da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir müssen da entsprechend was machen. Und dann ist der sogenannte EEE entstanden, der einrichtungseinheitliche Eigenanteil. Das heißt, egal, also wenn ich mit Pflegegrad 2 in eine Einrichtung komme und im Laufe der Zeit einen höheren Pflegegrad bekomme, bleibe ich trotzdem beim gleichen Eigenanteil. Früher wollte dann das Heim entsprechend die Höherstufung, absolut berechtigt, haben gesagt, wir pflegen mehr, aber die Bewohner bzw. die Angehörigen haben gesagt, nee, wir stellen keinen Antrag auf Höherstufung. Auch das, also wenn ein Höherstufungsantrag gestellt werden sollte, kann das Heim das entsprechend auch, also nicht selber initiieren, die Betroffenen dann ansprechen und wenn die nicht agieren, gibt es da auch eine Regelung, dass dieser Höherstufungsantrag gestellt werden kann.
Ja, genau. Der liegt in Deutschland zurzeit so bei 1.000 bis 1.400 Euro im Monat, im Bundesdurchschnitt wohlgemerkt. Und jetzt werden schon die einen sagen, höher kann ja gar nicht sein, ich zahle 3.000 Euro im Monat. Kommen wir noch zu. Wir reden jetzt erstmal nur über den pflegebedingten Teil. Pflegebedingte Teil meint wirklich Pflege. Wir reden hier nicht über Essen, wir reden nicht über
Friseur,
Fußpflege oder eben Unterkunft, also wie mein Zimmer, Miete bezahlen, sondern nur reinweg um die Pflege. Da ist eben dieser Durchschnittssatz deutschlandweit. So, und jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber aber auch noch gesagt hat, naja, wir wollen denjenigen ja finanziell unter die Arme greifen, weil es ja doch ein ziemlicher Schuh ist, der da bezahlt werden muss. Und dann gibt es eben zu diesem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil einen sogenannten Leistungszuschlag nach 43c SGB 11. Muss ich auch noch hier ein bisschen nachlesen, damit ich euch nichts falsche Zahlen sage. Und zwar ist das so. Nehmen wir mal an, 1.000 Euro im Monat muss man pflegebedingten Eigenanteil für eben die Pflege bezahlen. Dann hat man in den ersten 12 Monaten, die man dort eingezogen ist, einen Zuschuss nochmal von der Pflegekasse von 15%. Wenn ich länger als 12 Monate dort bin, von 30%. Ab 24 Monate 50%. Und wenn ich länger als 3 Jahre, also 36 Monate in der stationären Einrichtung lebe, kriege ich einen Zuschuss zu diesen pflegebedingten Kosten von 75%. Das wird direkt bezahlt, also geht nicht erst aufs eigene Konto und so weiter. Wir haben uns gefragt,
warum,
also nicht, dass es gezahlt wird, sondern warum je länger immer mehr, dann könnte ja eigentlich die Pflegeversicherung gleich sagen, ich übernehme das alles. So vielleicht mal so für eventuelle Reformen, die so anstehen könnten. Aber es ist so, dass ihr eben zu eurem pflegebedingten Eigenanteil von der Pflegeversicherung, von der Pflegekasse noch einen Zuschlag kriegt, einen Leistungszuschlag, der diesen pflegebedingten Eigenanteil senkt, je länger man stationär versorgt wird.
Vielleicht auch warum? Also wir sagen ja immer, Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung. Also bei der Krankenversicherung, klar, da haben wir auch Zuzahlungen zukünftig noch mehr zu leisten. Aber bei der Pflegeversicherung ist es wirklich gedeckelt. Und da gibt es eine Summe X anhand des Pflegegrades und mehr halt nicht. Und alles, was mehr darüber hinausgeht, wäre ja diese Privatleistung. Und mit diesen Zuschüssen gewähren die Pflegekassen dann auch so einen finanziellen Puffer, dass man dann finanziell sozusagen nach 36 Monaten Aufenthalt dann nicht finanziell ruiniert ist. So ganz bin ich da nicht durchgestiegen, warum es diesen Zuschlag geschaffen wurde.
Ja, aber um das nochmal zusammenzufassen, diese beiden Punkte, damit ihr es versteht. Also wenn ich jetzt mit Pflegegrad 2 in ein Pflegeheim ziehe, neu einziehe und ich kriege also einen Leistungsbetrag von 805 Euro von der Pflegeversicherung und ich habe eben Kosten, einen Eigenanteil von 1.000 Euro, dann kriege ich zu diesen 1.000 Euro eben nochmal 150 Euro dazu.
Immer zum pflegebedingten.
Zum pflegebedingten ganz Anteil. Wichtig. Pflegebedingten, genau. Anteil, das ist ganz wichtig. Ja. Also wenn das Heim sagt, die Pflegekosten sind 1.000 Euro im Monat, dann kriegt man dort zu diese 15%. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht.
Genau. Weil gerade bei den Investitionskosten gibt es auch immer Riesendiskussionen. Investitionskosten, eigentlich eine kommunale Geschichte, also definitiv nicht in der Verantwortung der Pflegekassen. Wenn die Einrichtung zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Garten hat, dann muss dieser Garten ja gepflegt werden und das kostet halt Geld. Und diese Bewirtschaftung dieses Gartens wird dann entsprechend umgelegt auf die Bewohner und das sind die sogenannten Investitionskosten. Also wie gesagt, große Diskussion eigentlich in kommunaler Verantwortung. Die halten sich so ein bisschen zurück. Also da könnte man auch ewig und tagelang politisch debattieren, ob oder ob nicht.
Ja, muss man selber bezahlen.
Muss man selber
bezahlen. Ja, hast du nicht gesagt.
Achso, Entschuldigung. Genau, Investitionskosten muss man selber bezahlen. Ja,
also das, was wir euch jetzt sagen, ne, nach diesen beiden Punkten, also das zählt mit dazu, muss man selber bezahlen, kriegt man keinen Zuschlag für.
Ja.
Und das ist eben auch so, dass man für die Verpflegung, also fürs Essen. Und das ist ja so, wo man selber auch mitkriegt in stationären Einrichtungen, wo gerne gespart wird. Manche spiegeln das dann wieder. Das ist so ähnlich wie der Krankenhausfraß, den man so kriegt. Eine Scheibe Brot, eine Scheibe Käse, eine Scheibe Tomate von gestern. Aber es gibt auch Einrichtungen, viele, sehr viele Einrichtungen, wo man auch ein anständiges Essen kriegt. Das ist aber auch nicht enthalten in diesen pflegebedingten Kosten. Das muss man selber bezahlen. Und ihr merkt schon, also wir haben diese pflegebedingten Kosten, wo wir die Zuschüsse kriegen. Jetzt geht es eben darum, wie kommen wir irgendwann auf diese 3.000 Euro, wenn wir Investitionskosten selber bezahlen müssen. Wir müssen die pflegebedingten Kosten bezahlen und dann müssen wir noch selber bezahlen.
Wir müssen zu Hause unsere Miete selber bezahlen. Wir müssen zu Hause unser Essen selber bezahlen. Und analog dieser Regelung hat es dann entsprechend auch der Gesetzgeber gesagt, ja okay, für die Pflege kommen wir auf im Teilkaskobereich, aber das andere ist das Private, was vorher ja auch ist. Dann gibt es zu der normalen vollstationären Versorgung, was es im ambulanten Bereich auch gibt, dieser Entlastungsbetrag, den man ja für hauswirtschaftliche Versorgung und Ähnliches nutzen kann. Das gibt es auch in der vollstationären Versorgung. Das ist aber vertraglich festgehalten. Also das ist nicht Betrag 131 Euro, sondern das ist je Haus dann unterschiedlich. Und zu diesen Leistungen, was die Pflegekasse übernimmt, gibt es dann noch diesen Zuschlag. Wozu? Weil in vollstationären Einrichtungen gibt es auch Betreuungspersonen, die dann entsprechend mit den Bewohnern Betreuungsangebote durchführen und damit wird das Ganze finanziert.
Ja, wir haben auch die medizinische Behandlungspflege. Also ich bin in einer stationären Einrichtung, nicht im Krankenhaus, im Pflegeheim und was ich was, muss jetzt im Verband gewechselt werden. Blutzucker muss gemessen werden, Blutdruck muss gemessen werden, ich muss Insulininjektionen kriegen und so weiter. Dann ist das eben in diesen pflegebedingten Kosten mit enthalten. Es sei denn, ich muss jetzt irgendwo hingekarrt werden und das wird extern gemacht. Dann geht das auch auf Verordnung, zahlt dann aber auch die Krankenkasse.
Ja.
Das heißt, bis hierhin haben wir also die pflegebedingten Kosten mit einem Eigenanteilszuschlag. Das heißt, wir haben ungefähr 1.000 Euro. Dann kriegen wir nach Pflegegrad gestaffelt einen Zuschlag von der Pflegeversicherung, dann auf diese pflegebedingten Eigenanteile nochmal prozentualen Zuschlag von der Pflegekasse, pflegebedingter Bereich. Dann haben wir den Teil, wo wir gar nichts kriegen, den wir komplett selber bezahlen müssen, Miete, Unterkunft, Verpflegung und wir haben Zuschläge für Betreuung. Und wenn wir das zusammenfassen, ne, wenn man das hochrechnet, dann kommt man eben sehr schnell auf 2, 3, 4, auch 5.000 Euro, je nachdem, was für eine Einrichtung man hat. Aber eben diese 3.000 Euro heißen nicht, die Pflege kostet so viel, sondern das ist eben Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, das Gebäude muss erhalten werden, die Betreuungskräfte und so weiter. So setzt sich dieser utopische Preis, keiner von uns hat so viel Geld, also die wenigsten, die sich das leisten können. Dann passiert nämlich Folgendes, wenn wir uns das nicht leisten können.
Dann haben wir ein Problem und haben Sorge, dass unser Haus, Hof und alles verkauft wird und unsere Erben nichts mehr zu erben haben. Also solche Gedanken kommen dann auf. Auch das ist geregelt. Also es gibt wir sind ja als Eltern für unsere Kinder unterhaltspflichtig. Und die Kinder sind in gewissen Positionen gegenüber den Eltern unterhaltspflichtig. Da gibt's aber eine Obergrenze von 100.000 Euro im Jahr brutto, ne?
Ja, Bruttojahresgehalt.
Genau. Und wenn ich zum Beispiel 6 Kinder habe, ich habe einen Millionär und 5 arme Kinder, dann muss der Millionär nicht für die anderen 5 Geschwister aufkommen, sondern das wird dann entsprechend auf die Kinderköpfe aufgeteilt, wer was zahlen müsste und derjenige, der zahlen kann, da wird das entsprechend dann auch berücksichtigt. Und dann wird das, also bevor der Staat zahlt, wird halt geguckt, ob es privat was zu holen gibt, jetzt mal platt gesagt.
Genau, macht das heimlich, sondern man stellt eben einen Antrag beim Amt für Soziales, Sozialamt, wie auch immer man das nennen mag. Die prüfen dann, wo können wir noch Kohle holen, muss man ganz klar sagen. Und da kommt eben einmal die Kinder ins Spiel. Aber wie gesagt, auch die wenigsten von uns verdienen 100.000 Euro brutto im Jahr. Und erst dann wird man eben unterhaltspflichtig und dann auch sind das nicht viele Beträge, die man da bezahlen muss. Und wenn dann, und das ist eben dieser spannende Punkt, der immer wieder angesprochen wird, Immobilien vorhanden sind, ich muss mein Haus verkaufen und so weiter. Wenn natürlich eine Immobilie vorhanden ist und kein Familienangehöriger diese Immobilie bewohnt oder vielleicht auch kein Familienangehöriger, der die Person zuvor gepflegt hat, das ist auch noch sehr interessant, bewohnt, dann wird die veräußert. Dann muss die veräußert werden, um eben diese Kosten zu decken. Wenn dann aber jemand in dieser Immobilie wohnt, der in erster Linie mit der pflegebedürftigen Person verwandt ist, also Kinder, Enkelkinder, und die sich auch noch im besten Fall vorher um die Person gekümmert haben, dann darf diese Immobilie nicht veräußert werden und zwar 10 Jahre lang. Wenn aber jemand innerhalb dieser 10 Jahre auszieht und die Immobilie dann leer ist, dann kann sie wieder veräußert werden. Das hier nicht als Rechtsberatung. Wenn ihr da genaue Infos haben wollt, müsst ihr euch da fachlich von einem Notar oder Anwalt beraten lassen. Aber das kann man so grob zusammenfassen. Man muss nicht sofort Angst haben, wenn eine Immobilie vorhanden ist oder eine Wohnung oder was auch immer, dass das gleich einkassiert wird.
Ja, aber nicht zu sehr entspannt. Also es gibt ja auch die Konstellation, dass man das dann untereinander verschenkt, verkauft, wie auch immer, damit es dann hinterher nicht als Vermögen gewertet werden kann. 10 Jahre rückwirkend wird dann auch entsprechend geprüft. Ja, also wenn, dann muss man das dann auch entsprechend zeitig machen und nicht dann, wenn absehbar ist, dass irgendwann mal eine Heimaufnahme stattfinden wird.
Ja, also auch wenn da 300.000 Euro auf dem Konto liegen, also herzlichen Glückwunsch, wenn das der Fall ist, und man eben eine Woche vor Heimeinzug die 300.000 Euro transferiert, dann guckt das Amt auch, wenn die Kohle gebraucht wird, wo ist sie denn gelandet?
Ja, ganz ehrlich, also wir arbeiten ja fürs Alter, um dann im Alter da entsprechend gewisse Sachen zu finanzieren zu können. Und dann im Alter Sorge zu haben, dass das Geld dann für meine Pflege schwindet, finde ich so ein bisschen.
Ich habe irgendwann letztens so eine Statistik gelesen, also der Durchschnittsbürger, und das ist ein geringer Anteil, ich muss jetzt lügen, es waren nicht viele, hat 30.000 Euro auf dem Konto. Also ich glaube, die wenigsten von uns werden in diese Schneise kommen, dass wir mehr als 100.000 verdienen oder mehr als 100.000 auf dem Konto haben. Aber bei den meisten ist es eben, geht es mit dem Haus. Da wird es eben dann interessant, weil die 60er-Jahre-Generation, die in den 60ern Häuser gekauft hat, das ist jetzt eben 60 Jahre später so der Fall, dass das meistens die sind, die betroffen sind, und da ist ein Kapital vorhanden.
Ne, ich habe aber auch viel Sorge bei meinen Kunden, die dann sagen, na, ich habe das Geld nicht, also kann ich auch nicht in eine vollstationäre Versorgung. Das auch nicht. Also wenn kein Vermögen da ist und gibt es dann entsprechend den Staat, zum Glück funktioniert das noch, dass dann entsprechend über Hilfe zur Pflege, das ist keine Sozialhilfe. Also für Pflege gibt es immer einen extra Topf, das nennt sich Hilfe zur Pflege. Und darüber kann man dann die Differenz, die man selber nicht leisten kann oder wenn man sich's gar nicht leisten kann, dann auch darüber finanzieren lassen. Klar, keine Residenz. Mhm. Also da guckt natürlich die Kommune, dass es jetzt nicht die teuerste Einrichtung ist. Aber ich habe halt auch Fragen. Ja, ich wohne jetzt hier. Was ist, wenn mein Geld aus ist? Muss ich jetzt hier ausziehen und in eine schlechtere Einrichtung umziehen? Also bei einer Residenz denke ich schon, dass es da diskutiert werden würde. Aber bei einer normalen Einrichtung würde jetzt der Kostenträger nicht sagen, okay, hier sparen wir 300 Euro und jetzt ziehen sie um. Also das ist gesetzlich nirgendwo geschrieben, dass da ein Umzug stattfinden muss aus Wirtschaftlichkeitsgründen.
Nein, in dem Fall, es wird da niemand fallen gelassen.
Genau.
Wie man so schön sagt. Genau. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen.
Du hattest vorhin noch gesagt, wegen Kosten, also die größten Kosten ist natürlich die Immobilie mit der Verwaltung, aber das Personal. Mhm. Und insofern sind die am teuersten. Wir haben zum Glück seit einigen Jahren die Regelung, die gesetzliche Regelung, dass Einrichtungen mindestens nach Tarif zahlen müssen, wenn nicht sogar höher. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Personalkosten extrem hoch sind und die Kosten werden dann entsprechend weitergegeben. Also das ist die Hauptursache auch.
Ja.
Nicht das nette Essen.
Nee. Und dann gibt es immer diese wunderbare und nette Frage, wie finde ich denn ein gutes Pflegeheim? Was macht denn ein gutes Pflegeheim auf? Und da ist meine Empfehlung, wie gesagt, wir sind in der eigenen Familie schon mit mehreren Heimen in Kontakt gekommen. Und spannenderweise, also erstmal als Tipp, die Einrichtung, wo ihr hingeht, ohne Termin, ohne Anmeldung und an der Rezeption freundlich begrüßt werdet und vielleicht schon mit den Worten, da wollen sie sich gleich mal umgucken, seid ihr goldrichtig, was erstmal der erste Eindruck angeht. Geruch sollte man achten, und gerade so als Tipp, viele haben ja so mit dementiellen Erkrankungen zu tun, das ist ja mittlerweile fast der häufigste Grund, warum man eine stationäre Einrichtung zieht, ist es so, wenn man in eine stationäre Einrichtung kommt, in ein Pflegeheim, wo spezielle Bereiche sind für dementiell erkrankte Personen, die haben meistens dann schon auf den Gängen so Essensstationen, Getränkestationen, habe ich auch schon gesehen, sehr häufig an den Zimmern hängen dann Bilder von der eigenen Person, damit sie eben auch ihr Zimmer wieder findet und so weiter. Also achtet so auf Details, so herzliche Sachen, so fürsorgliche Sachen. Mhm. Ich war schon in Einrichtungen, die sahen von außen aus wie so ein Verwaltungsgebäude, wo ich gedacht habe, Gott, also da jetzt rein, na schönen Dank auch. Und ich bin da reingekommen und es war traumhaft. Ich war in Einrichtungen, die sahen von außen aus wie ein Schloss. Ich bin da reingekommen und bin rückwärts wieder rausgefallen. So ganz unterschiedlich, also wo man freundlich empfangen wird, wo man nicht an der Tür gleich abgewiesen wird und wo man, wir mitten aber einen Termin machen und so weiter, natürlich auch, aber kann man sagen, ja, also wissen Sie, das passt jetzt gerade nicht und so, aber Sie können sich ja hier hinsetzen, ich hole mal jemanden. Also wo man freundlich begrüßt wird, da ist man schon nicht falsch.
Also ich gehe gerne zur Mittagszeit in Einrichtungen. Da ist gerade Mittagstisch. Gucke ich auch, was es sozusagen, was serviert wird, ob die Inhouse kochen oder von extern liefern lassen. Und dann gucke ich, wie mit den Menschen umgegangen wird, wie die zu Tisch gesetzt werden, ob da auch mal Körperkontakt und also dieses Liebevolle. Und ich bin ein extremer Geruchsmensch. Mhm. Wenn irgendwas in meiner Nase beißt und überall irgendwelche Dufttannenbäume hängen oder irgendwelche Duftgeschichten, da passt auf. Und das Bauchgefühl täuscht einen nie. Hört auf euren Bauch und wenn es da irgendwie grummelt, stimmt irgendwas nicht. Da sagt das Unterbewusstsein, hier passt irgendwas nicht. Und da würde ich auch entsprechend auch auf das Gefühl, was in dem Moment vom Geruch und überhaupt bei mir entsteht, darauf dann entsprechend bauen.
Ja.
Ich kenne es noch, dass manche Einrichtungen auch Probewohnen anbieten.
Ja.
Für einen Monat oder zwei. Dass wenn man, bevor man Haus und Hof verkauft und alles aufgibt, um mal zu gucken, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das könnt ihr auch machen. Manche Einrichtungen haben auch gleichzeitig eine Kurzzeitpflegezulassung, sodass man dann im Rahmen der Kurzzeitpflege da auch reinschnuppern kann, auch bis zu 2 Monaten. Also diese Möglichkeiten gibt es auch nochmal.
Ja, man sollte auf Sauberkeit achten.
Ja.
Also wenn das Heim schon runtergekommen ist, was die Handläufe abfallen oder riefen haben, wenn die Wände dreckig aussehen und.
Im Bad, also wenn runtergekommen ist, dann sieht man im Bad, dass die Heizung schon irgendwie, dass die Farbe weg, also an diesen ganzen Wasserkonstrukten passt es nicht. Das sind auch nochmal so Anzeichen, wo ich dann denke, okay, hier müsste eigentlich grundsaniert werden.
Ja. Also da muss man genau hingucken.
Und ich mache das auch im Restaurant. Ich frage immer den Kellner, die Kellnerin, was isst du denn am liebsten von dieser Speisekarte? Und wenn er sagt gar nichts, esse ich da auch nichts. Ich frage auch gerne das Personal, wie lange sie schon da arbeiten. Also Personal, was schon seit 5, 6, 7 Jahren, 10 Jahren da arbeitet. Das ist auch nochmal ein Faktor. Man sagt, okay, guter Arbeitgeber. Und ihr merkt auch, vom Personal, von der Haltung vom Personal, ob sie sich da wohlfühlen oder nicht. Und wenn das Personal sich da wohlfühlt, fühlen sich meistens die Patienten auch wohl. Also das ist auch nochmal.
Ja. Ja. Man merkt es dann, wie der Umgang, also auch wenn man dann mal so kurz über so eine Station geht, wie die auch mit den Bewohnern umgehen. Also ob dann da geduzt wird und Anweisungen gegeben werden, die schon fast niederträchtig sind oder ob, also man kann auch, das machen viele in Einrichtungen, einfach um einen persönlichen Zugang zu der Person haben, gerade wenn dementielle Erkrankungen voranschreiten, ist der Vorname tatsächlich. Aber man kann ja auch sagen, Henriette, Sie. Hm. Ja, also man kann ja auch jemanden mit Vornamen anreden, so dieses schwedische Prinzip und trotzdem Sie nutzen. Ja. Und wenn ich jemanden aber despektierlich behandle und ich kriege das mit, wenn ich mir das eben angucke, dann merkt man diesen Stressfaktor und. Oder wenn Personal erzählt, ja, ich bin heute, weiß ich was, dritten Dienst in Folge schon 24 Stunden hier, dann sollte man auch Abstand nehmen.
Neben der normalen vollstationären Pflege gibt es auch vollstationäre Pflege für Menschen mit Behinderung. Bei Menschen mit Behinderungen gibt es sozusagen verschiedene Kostenträger und da ist es so, dass hier die Pflegekasse einen Zuschuss von 266 Euro entsprechend entrichtet. Also das auch mal zu hören. Habe auch etliche damals Versicherte gehabt, die in der Woche die Kinder in der Einrichtung haben und am Wochenende dann entsprechend zu Hause, weil die halt schwerst pflegebedürftig waren und so nicht versorgt werden können. Also die Kombinationsmöglichkeiten gibt es insbesondere bei der Behindertenpflege.
Ja, dann ist es auch so, dass die Pflegeheime regelmäßig kontrolliert werden. Also es ist nicht so, dass die einfach so rumhantieren können, sondern es gibt eben die Qualitätssicherung, die zum einen durch Ergebnisindikatoren überprüft wird. Das heißt, die müssen regelmäßig melden, wie viel Druckgeschwüre, wie viel Stürze und so weiter. Und der medizinische Dienst bei guten Einrichtungen, wenn die wirklich top sind, dann kommt er alle 2 Jahre, wenn sie schlecht sind, einmal im Jahr, wo man dann auch diese veröffentlichten Qualitätsprüfberichte lesen kann. Also die sind unter ständiger Aufsicht der Pflegekassen oder auch anlassbezogene Prüfungen, wenn ich mich als Bewohner oder auch als Angehöriger beschwere und sage, ja, hier, mein Mutter, Vater ist seit 3 Wochen hier und schon überall Druckgeschwüre und so weiter, dann kann man da auch mal den Anreiz geben, dass das mal überprüft werden sollte.
Da natürlich, warum wird geprüft? Also bevor überhaupt eine Einrichtung eröffnet wird, muss da ein Vertrag abgeschlossen werden. Also dieser Vertrag wird dann auch mit den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen abgeschlossen. Alleine da fängt es ja schon an. Also da gibt es ganz, ganz hohe Kriterien vom Personalschlüssel, Einrichtungen. Es gibt Heimaufsichten, die ganz klar dann auch vorgeben, wie die Zimmer ausgestattet werden müssen und. Also das sind schon sehr, sehr hohe Auflagen. Also da kann nicht jeder mal irgendwie in einem Monat mal ein Heim aufmachen und dann entsprechend Leute da reinholen. Also das hat schon Hand und Fuß. Und bevor überhaupt die MD rumkommt, muss im Vorfeld das vertraglich auch entsprechend sauber gestaltet sein.
Genau.
Das war's wieder.
Eigentlich ganz einfach. Das heißt, also Zahlen, 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 ganz viele Zahlen. Wir packen euch das in die Beschreibung rein, damit ihr das in Ruhe nachlesen könnt, wie viel Zuschuss gibt es und so weiter. Wir haben Kosten, die wir selber tragen müssen, ja. Kosten, die bezuschusst werden. So setzt sich am Ende dann meistens diese hohe Summe zusammen, die man bei stationärer Pflege bezahlen muss, weil es eben nicht nur alles Pflegekosten sind, sondern auch Unterkunft und Verpflegung und so weiter. Und wir haben in diesem Land ganz, ganz viele tolle Einrichtungen. Wir haben minimal schlechte Einrichtungen. Wir denken und glauben an die guten Einrichtungen, bedanken uns bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden Tag den A-Punkt aufreißen, um das System aufrechtzuerhalten, und senden liebe Grüße an Frau Waken, die hoffentlich irgendwann demnächst mal mit ihrer Reform um die Ecke kommt.
Ja, da muss ich laut lachen. Ich baue auf unsere Patientenbevollmächtigte, dass die gegebenenfalls da die Realität dann auch zu Gesetz.
Ja, solange Frau Waken doch nicht Mimimi macht wie der Kanzler, ist alles in Ordnung. Sie arbeitet offensichtlich noch.
In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund.
Bleibt sarkastisch, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen, es wird alles nicht so schlimm.
Und gerne ein Like dalassen.
Bis dann.
Tschüss.